Meine Damen und Herren, direkt im Anschluss daran eine Thematik, die sich ganz sinnvollerweise auf das eben gehörte Referat bezieht, nämlich über menschliches Entscheidungsverhalten in Katastrophensituationen. Und hierzu haben wir zumindest zwei Vertreter unserer FRIAS Interdisciplinary Research Group Coping with Emergencies als Referenten gewonnen. Auf der einen Seite Frau Tuschen-Kaffier, die ich auch kurz vorstellen darf, Psychologin, war in Heidelberg, in Marburg, Greifswald, Siegen, Bielefeld und ist jetzt Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie hier in Freiburg. Eines ihrer bekannten Bücher ist Soziale Ängste und soziale Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Und ihr Kompagnon in diesem Vortrag heute ist Herr Nebel. Herr Nebel ist Computerwissenschaftler, war in Hamburg, im Saarland, lange bei der IBM, in Ulm und jetzt in Freiburg am Department für Professor am Department für Computer Science in Freiburg. Eine seiner Arbeiten ist künstliche Intelligenz. Und ich darf Sie direkt bitten zu Beginn.
Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich werde mit dem theoretischen Teil aus der Psychologie beginnen. Ich werde Ihnen den Hintergrund unseres Forschungsprojektes, was wir seit Oktober letzten Jahres am FRIAS realisieren, vorstellen. Herr Nebel wird dann unser Forschungsprojekt präsentieren und als Ausblick dann die Theorieentwicklung aus Sicht der künstlichen Intelligenzforschung vorstellen, nämlich das Thema, warum es wichtig ist, eben Emotionen zu simulieren in Notfallsituationen. Ein ganz wichtiges Thema wird sein, wie der Forschungsstand zum Bewältigungsverhalten und zur Emotionsregulation in akuten Notfallsituationen aussieht, denn darauf ist unser Forschungsprojekt ausgerichtet. Zunächst mal zur Unterteilung von Notfällen, Traumata, Katastrophen. Solche Begrifflichkeiten finden sich in der psychologischen Forschung. Und ganz grob werden Arten von Notfällen eingeteilt in der Psychologie. Zum einen als Notfälle, die quasi akzidentell, eher zufällig, non-man-made, nicht von Menschen intendiert sind, also Naturkatastrophen, medizinische Notfälle, technische Notfälle wie beispielsweise Verkehrsunfälle oder Arbeitsunfälle. Und des Weiteren auf der anderen Seite die große Gruppe von Notfällen, Traumata, Katastrophen, die sich im zwischenmenschlichen Bereich ereignen. Das sind vor allem Gewalterfahrungen, wie kriminelle und familiäre Gewalt, Kriegserlebnisse, Folter, sexuelle Gewalt. Warum diese Einteilung? Sie werden später noch sehen, dass es für die Entwicklung psychischer Störung offensichtlich von Bedeutung ist, welcher Art die Traumata bzw. Notfälle sind. Zunächst mal zu typischen Merkmalen von Traumata aus psychologischer Sicht. Was ist wichtig für Handeln in Notfallsituationen? Typisch für Notfallsituationen ist, dass in der Regel ein schnelles, wirkungsvolles Handeln erforderlich ist, da das Leben in Gefahr sein kann von einem selber oder das Leben anderer Personen, das es zu retten gilt. Damit einher können starke Gefühle gehen, wie zum Beispiel Furcht, Panik, Todesangst oder auch Gefühle der Hilflosigkeit, des Kontrollverlustes, der Orientierungslosigkeit und des Entsetzens. Nun, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Menschen solchen Traumata, Notfällen oder Katastrophen im Laufe ihres Lebens einmal ausgeliefert sein werden? Das hängt natürlich davon ab, wie Notfälle definiert sind. Und hier in einer Studie, die in den USA durchgeführt wurde, an einer repräsentativen Stichprobe von 8.000 US-Bürgern, zeigte sich, dass 50% der Frauen und rund 60% der Männer mindestens einmal im Leben einen Notfall erleben im Sinne von Unfällen, bedroht sein durch Waffen, Zeuge von Traumata sein, Naturkatastrophen erleben oder verschiedene Formen der Belästigung. 50 bis 60%, das ist eine relativ hohe Quote. Es gibt Studien, die zeigen sogar noch höhere Quoten, bis zu 80%, sodass davon auszugehen ist, wenn man Notfälle so weit definiert wie in diesen Studien, ist es sehr wahrscheinlich, dass man einmal im Leben Opfer eines solchen Notfalls wird. In einer aktuellen Studie, die in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurde, an jungen Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 14 bis 24, zeigten sich niedrigere Raten. 22% der Stichprobe berichteten über Traumata, Notfälle dieser Art. Das ist geringer als in dieser repräsentativen Studie, aber dennoch bemerkenswert. Nun, warum ist es wichtig, sich mit dem Thema aus klinisch-psychologischer Perspektive zu beschäftigen? Es ist wichtig, weil bekannt ist, dass Traumata zu erheblichen Beschwerden, psychischen Problemen bis hin zu psychischen Störungen führen können. Eine besonders häufig vorkommende Störung ist die posttraumatische Belastungsstörung. In einer aktuellen Studie aus dem letzten Jahr von Kollegen Bryant und anderen zeigte sich, dass ein Jahr nach dem Erleben eines Traumas verschiedener Art 22% der untersuchten Stichprobe eine posttraumatische Belastungsstörung erlebt hatten. 22%, das ist relativ viel. Auf der anderen Seite sind es 78%, die keine entwickelt haben, also resilient waren, Widerstandskraft entwickelt haben. Es ist also kein Automatismus, dass Traumata zu psychischen Störungen führen. Und insofern ist es wichtig, näher zu erforschen, was die Bedingungen sind, die dazu führen, dass man eine psychische Störung, welcher Art auch immer, entwickelt. Da sind wir bei dem Thema Bedingungen zu erforschen. Das untergliedert sich aus der psychologischen Forschung in verschiedene Gruppen. Zum einen wird untersucht, ob Merkmale des Traumas relevant sind für die Prädiktion von psychischen Folgeerscheinungen. Zum anderen wird geschaut, ob es Bedingungen sind, die in der Person liegen, Persönlichkeitsmerkmale oder bestimmte Risikogruppen sich identifizieren lassen, die besondere Merkmale auf sich vereinigen und damit eben eine besondere Vulnerabilität haben, eine psychische Störung zu entwickeln, oder aber ob es die Art der Bewältigung, des Bewältigungsverhalten während des Traumas und nach dem Trauma ist, was eine Folgestörung prädiziert. Zunächst mal zu den Merkmalen der Notfallsituation selbst. Studien zeigen, dass es zwar systematische Zusammenhänge gibt, aber eher moderate zwischen der Schwere des Traumas, operationalisiert als das Schadensausmaß, Anzahl der Verletzten und Toten und so weiter, und dem Entwickeln psychischer Störungen. Also es scheint nicht so zu sein, je größer die Katastrophe, desto wahrscheinlicher psychische Störung. Im Gegenteil scheint es so zu sein, dass es bestimmte Arten von Traumata sind, und zwar insbesondere die aus der Gruppe der Man-Made Disasters, die ein besonders pathogenes Potenzial haben. An der Spitze stehen Gewalterlebnisse, Vergewaltigungen und Kriegserlebnisse. Vergewaltigungen, auch hier eine aktuelle Studie, die zeigt, wenn Männer vergewaltigt werden, dass sie zu 65% eben eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, also sehr erhebliches pathogenes Potenzial vorliegt. Andere Erfahrungen dagegen, beispielsweise Natur-, Brand- oder Feuerkatastrophen, zeigen zu einem geringeren Ausmaß diese pathogene Wirkung mit Blick auf die psychische Gesundheit. Welche Risiko gibt es? Risikogruppen lassen sich identifizieren. Lange Zeit hat sich die Forschung vor allen Dingen auf die Opfer konzentriert, und erst in neuerer Zeit ist deutlich geworden, dass auch Helfer im Sinne von einer sekundären Traumatisierung bedroht sein können für ihre psychische Gesundheit. In neuerer Zeit haben sich also Forschungen darauf konzentriert, zu untersuchen, inwiefern Helfer psychische Störungen ausbilden und welche Helfer es sind, ob die bestimmte Merkmale aufweisen. Und hier zeigt sich an einer relativ großen Studie an 30.000 Helfern, die beim Anschlag auf das World Trade Center mitgeholfen haben, dass 15% dieser Helfer, also Feuerwehrleute, Polizisten und andere, eine psychische Störung ausbilden. 15% dieser 30.000 Helfer, das ist eine relativ hohe Zahl. Wenn man dann genauer hinguckt und sich anschaut, wer genau ist das, wer ist besonders gefährdet, dann sind es zu einem relativ hohen Prozentsatz untrainierte freiwillige Helfer, die also noch nicht trainiert waren im Umgang mit solchen Notfallsituationen. Auch hier zeigt sich, dass Programme zur Vorbereitung auf Traumata offensichtlich sehr wichtig sind, Trainings für Rettungskräfte anzubieten. Oder auch bestimmte Merkmale von Helfern, also eine gering ausgeprägte Selbstwirksamkeitserwartung, hat sich in Studien von Heinrichs und Kollegen als ein Prädiktor für das Entstehen psychischer Störungen herausgestellt. Wenn man sich dann auf die Gruppe der Opfer konzentriert, da sind es vor allen Dingen wiederholte Traumatisierungen, frühe Traumatisierungen, also in der Kindheit, und auch das weibliche Geschlecht, also Frauen sind deutlich häufiger betroffen von Folgeschäden, von Traumatisierungen. Es wird zum Teil auch mit dem hohen Ausmaß eben an Gewalterlebnissen in Bezug gesetzt, die Frauen eher erleben Gesellschaften, in denen kein Krieg vorherrscht, da ist es dann nochmal anders. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es offensichtlich eine kurvilineare Beziehung zwischen Alter und dem Risiko für psychische Störungen infolge von Traumata gibt. Zum einen also Kinder und Jugendliche besonders vulnerabel sind, zum anderen aber auch ältere Menschen, die offensichtlich nicht mehr genügend Widerstandskraft psychischer Art haben, um bei der Verarbeitung von Traumata ihre psychische Gesundheit zu erhalten. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt konzentriert sich auf das Bewältigen nach dem erlebten Notfall. Ich kündigte es bereits an. Bewältigungsverhalten. Hier gibt es schon eine Reihe von Studien, die zeigen, dass ein bestimmter Stil der Bewältigung offensichtlich günstiger bzw. ungünstiger ist. Und vieles lässt sich zusammenfassen unter dem Aspekt Vermeidung. Also ein dauerhaft vermeidender Bewältigungsstil scheint weniger günstig zu sein, scheint eher mit dem Risiko verbunden zu sein, psychische Störungen auszubilden, als ein aktiver Coping-Stil im Umgang mit dem erlebten Notfall. Auch bestimmte Bewertungsmuster, die was zu tun haben mit Verantwortungszuschreibungen, Selbstvorwürfen, Scham- und Schuldgefühlen, zum Beispiel, obwohl man Opfer war einer Vergewaltigung, prädizieren psychische Störungen. Des Weiteren sind die Art und Weise, wie die traumatischen Erlebnisse im Gedächtnis abgespeichert werden, von Bedeutung. Sind sie eher fragmentarisch oder ergeben sie eine kohärente Struktur? Wenn sie eher fragmentarisch sind, ist auch das eher ein Prädiktor für das Entstehen oder Ausbilden psychischer Störungen. Das wird so erklärt, dass man diese Erlebnisse offensichtlich nicht so durcharbeitet und erinnert und abspeichert, dass sie wieder integrierbar sind in das autobiografische Gedächtnis. Und ein letzter Punkt zum Bewältigungsverhalten nach erlebtem Notfall. Eine geringe soziale Unterstützung oder das Aufsuchen, in geringerem Maße das Aufsuchen sozialer Unterstützung sowie das Erleben zusätzlicher weiterer Stressoren scheint auch von Bedeutung zu sein als Risikofaktor. Jetzt komme ich zu dem Hauptthema, das unser Forschungsprojekt interessiert, beziehungsweise das für unser Forschungsprojekt relevant ist, nämlich Bewältigungsprozesse während eines Notfalls. Hier ist es so, dass es zu diesem Thema bisher nur sehr, sehr wenig Forschung gibt. Das ist auch verständlich insofern, als es sehr schwierig ist, Menschen bei Notfällen direkt zu befragen, währenddessen zu befragen. Das verbietet sich schon auch aus ethischen Gründen. Das Wenige, was man weiß zu Bewältigungsstilen während des Notfalls, ist, dass es vor allen Dingen zwei Faktoren gibt, die sehr stark die Entwicklung psychischer Störungen vorhersagen. Das eine ist die Intensität des während des Notfalls erlebten Emotionen, also extreme Angst, extreme Hilflosigkeit. Dies scheint der stärkste Prädiktor für psychische Folgestörungen zu sein, wie in einer Meta-Analyse von Osa und anderen über viele verschiedene Studien hinweg sehr deutlich gezeigt wurde. Der weitere Faktor, der etwas weniger stark an Vorhersagekraft hat, aber doch durchaus auch ein wichtiger Faktor ist, wurde auch in dieser Meta-Analyse gezeigt, ist das Ausmaß an Dissoziation, also genau das Gegenteil von Erleben starker Gefühle, nämlich sozusagen Gefühle lähmen, abspalten, sich so fühlen, als wenn man einen Film anschaut, so die Personen berichten, ich hatte das Gefühl, ich stand neben mir oder ich trat aus meinem Körper heraus und sah nur noch zu, wie etwas passierte. Ich habe eigentlich nichts mehr dabei empfunden, wie die Männer auf mich einschlugen oder andere Berichte dieser Art, die was zu tun haben mit Depersonalisation oder Derealisationsphänomenen, also das Lähmen von Gefühlen. Beide Faktoren weisen darauf hin, dass es wichtig ist, zu untersuchen, wie es dazu kommt, dass Menschen solche Empfindungen haben, welche Mechanismen der Bewältigung hier günstig oder weniger günstig sind und dies dann perspektivisch dann auch zu nutzen für Prävention oder Intervention. Also das Bewältigungsverhalten in akuten Notfallsituationen, hier besteht Forschungsbedarf und zwar vor allen Dingen eben wie die Entstehung und die Emotionskontrolle, das Einflussnehmen auf Emotionen in akuten Notfallsituationen funktionieren kann. Dies ist das Thema unserer interdisziplinären Forschergruppe am FRIAS, das ich zusammen mit Herrn Professor Nebel aus der Informatik leite. Und es geht uns um Fragen wie Aspekte der Emotionsregulation einmal als Merkmal der Person, als Trait, als etwas, wie sie immer reagieren, was man beispielsweise durch Fragebogen erfassen kann, aber auch konkretes Verhalten in konkreten, nachgestellten Notfallsituationen zu erfassen und hier psychophysiologische und auch Verhaltensmaße zu berücksichtigen. Wir orientieren uns an einem Modell der Emotionsregulation, was James Gross in Nachfolge zu Lazarus und Kollegen entwickelt hat, nämlich die Grundidee, dass es nicht so ist, dass eine Situation deterministisch zu einer Stressantwort führt, sondern dass die medierenden Prozesse, die dort zwischenliegen, Aufmerksamkeitsprozesse, Bewertungsprozesse, auch Prozesse mit Blick auf die Bewertung von Emotionen, mit Blick auf Selbstwirksamkeit und so weiter, von entscheidender Bedeutung sind, wie die Stressantwort aussieht, wie konkret das Problemlöseverhalten in der Situation aussieht. Dies überschlage ich. Ich bin jetzt hier bei den Fragestellungen angekommen, nämlich welche Merkmale der Person und Bewältigungsstile in nachgestellten Notfallsituationen gehen mit einer erhöhten psychophysiologischen Reaktivität, einem höheren Belastungserleben und einer geringeren Problemlösekompetenz einher. Die bisherigen Studien von James Gross haben die Problemlösekompetenz nicht mit erfasst. Das erscheint uns aber ein besonders wichtiges Merkmal zu sein. Und natürlich auch führen bestimmte Stile der Emotionsregulation zu einer geringeren Problemlösekompetenz. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass es nicht nur eine bestimmte Form der Emotionsregulation ist, wie zum Beispiel das Unterdrücken von Gefühlen, was von Bedeutung ist, sondern dass es die Vielfalt und die Flexibilität ist im Umgang mit verschiedenen traumatischen Situationen, unterschiedliche Emotionsregulationsstile und Problemlösestile einzusetzen. Wir wählen einen experimentellen Ansatz und hier wird mein Kollege Herr Nebel jetzt übernehmen und deutlich machen, dass es eben nicht so einfach ist, experimentell diese Fragestellung zu untersuchen im Feld. Insofern ist der Nutzen der Zusammenarbeit zwischen der Informatik und der Psychologie ein ganz besonderer, wie ich finde. Dankeschön. Vielen Dank.